Liebe Jugend, wir wollen uns heute einige Gedanken über die Frage des Zustandes des Menschen im Tode machen. Über diese Fragen Bescheid zu wissen ist sehr wichtig, denn falsche Lehren über den Zustand des Menschen im Tode bilden die Grundlage des Spiritismus in all seinen Formen. Die spiritistischen Lehren sind heute die meistverbreiteten Irrtümer in der Welt. Sie stammen direkt von Satan, und über keinen anderen Kanal hat Satan so viel Einfluss auf die Menschen wie über den Spiritismus. Die ganzen Praktiken des Spiritismus sind Gott ein Greuel. Ihr könnt vielleicht einmal dann alleine 5. Mose 18, Vers 9 bis 12 lesen. Es gibt viele ernste, bekehrte und wiedergeborene Christen, die keine Klarheit darüber haben, was Gottes Wort über diese Fragen, über den Tod, aussagt. Sie lassen sich oft von ihren Gefühlen, von Erfahrungen anderen, die Erlebnisse berichten, über Kontakte mit Verstorbenen oder vielfach auch von dem, was ihnen im Unterricht gelehrt wurde, leiten. Die katholische Lehre fällt oder steht an der Frage, was geschieht, wenn der Mensch stirbt. Sollte zum Beispiel die Bibel recht haben, wenn sie in Prediger 12, Vers 4 bis 10 sagt, dass die Toten gar nichts wissen und keinen Teil haben an allem, was unter der Sonne geschieht, was macht dann die katholische Kirche mit allen Heiligen? Mit dem Mariakult, mit dem Messenlesen für die Verstorbenen und vielem anderen mehr? Was macht die katholische Kirche mit der Lehre des Fegfeuers und der Hölle, die nach ihrer Lehre jetzt schon brennen? Wenn Jesus sagt, die Auferstehung zum Gericht finde für alle Gottlosen miteinander am Ende der Welt statt? Auch die Protestanten sind heute in diesen Fragen in zwei Lager geteilt. Das sind die, welche eher auf die Tradition, auf das Gefühl und die Erfahrungen, die in den Bereich des Okkulten gehören, abstellen. Und dann die anderen, welche ihren Glauben ganz auf die Aussagen der Bibel gründen. Heute gibt es immer mehr Bücher, die über das Jenseits sprechen. Und das, obschon in der Bibel das Wort Jenseits kein einziges Mal vorkommt. Die Bibel kennt nur das jetzige Leben und das zukünftige Leben, das wir bei der Auferstehung bekommen. Schauen wir uns nun einmal ein paar dieser Bücher an und lesen wir ein paar Abschnitte aus diesen Büchern. Da habe ich eines von René Pasch mit dem Titel Das Jenseits. Und da schreibt er auf Seite 24. Da die Bibel die Bezeichnung Unsterblichkeit der Seele nicht anwendet, wollen wir sie auch nicht gebrauchen. Es ist interessant, dass René Pasch trotzdem im ganzen Buch davon spricht, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Zuerst interessiert uns nun, was das Alte Testament über die Frage des Todes sagt. Ich schlage das gleiche Buch auf von René Pasch auf Seite 45 und da heißt es, das Alte Testament betrachtet den Aufenthaltsort der Toten als Stätte des Vergessens und der Ruhe, vor allem für die Gläubigen. Dann einen kurzen Abschnitt auf Seite 49. Die Männer des Alten Testamentes stellen sich zuweilen auf den irdischen Standpunkt und nennen den Ort der Toten das Land, da man nichts gedenkt. Die Toten aber wissen nichts, ihr Gedächtnis ist vergessen und haben keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Bei den Toten, dahin du fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit. Einige Psalmen sprechen davon, dass nur die Lebenden Gott loben und auf ihn hoffen und dass dies am Ort der Toten nicht mehr der Fall ist. Vom irdischen Standpunkt aus wird das Los derer, die in der Gemeinschaft der Lebenden entrissen worden sind, so betrachtet, sie haben keinen Teil mehr am Gottesdienst und am Opfer des Volkes, sie sind für immer vom irdischen Geschehen abgeschnitten. Und jetzt lese ich auf Seite 62. Die Heilige Schrift erzählt nichts von ihrem Tode, also er spricht hier von Maria, und erst recht nichts von ihrer Himmelfahrt, durch welche sie sofort nach ihrem Tode als Auferstandene in den Himmel versetzt worden sein soll. Im Gegenteil, Paulus erklärt ausdrücklich, dass vorläufig nur Christus auferstanden ist, als Erstling derer, die da schlafen. Diejenigen, die ihm angehören, seine Mutter inbegriffen, werden erst bei seiner herrlichen Wiederkunft auferstehen. Dann lese ich im Buch von René Page auf Seite 97. Das Alte Testament gibt keine bestimmte Lehre über die Unsterblichkeit, aber es stellt den Gläubigen in die Verbindung mit dem lebendigen Gott, der ihn zur Unsterblichkeit führen wird. Der Ort der Toten ist unter der Erde. Und dann geht es hier weiter von der Auferstehung. Dann Seite 100. Keiner der Auferweckten, weder des Alten noch des Neuen Testaments, gibt uns irgendwelche Kunde, erzählt irgendetwas von seinem Todesweg und von dem Ort der Toten. Unsere Neugier hätte sie wohl gerne fragen mögen, aber die Heilige Schrift ist wortkarg über das Gebiet des Jenseits und was sie sagt, muss uns genügen. Dann Seite 102. Die einen haben für Gott gelebt und werden zur herrlichen Ewigkeit auferstehen. Die anderen haben für sich selbst gelebt und werden zum Gericht auferstehen. Dann Seite 131. Nicht beim Tode des Gläubigen, sondern erst bei der Wiederkunft des Herrn, also wird ihnen der Lohn verliehen. Und dann auf Seite 132. Die Heilige Schrift sagt darüber, über eine lange Zeit kam der Herr und hielt Rechenschaft mit ihnen. Desgleichen, es wird dir aber vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Dann, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden, der Tag wird's klar machen, und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Bis der Herr komme, alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Mir zu einem Ruhme an dem Tage Christi, als der ich nicht vergeblich gelaufen, noch vergeblich gearbeitet habe. Wer ist unsere Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesu Christus zu seiner Zukunft? Darin ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Die Wiederkehr des Herrn ist nahe, und bald wird sich das Wort erfüllen. Es ist gekommen die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen. René Page hat also hier zitiert, Matthäus 25, 19, Lukas 14, 14, 1. Korinther 3, 13, 1. Korinther 4, Vers 5, Philipper 2, Vers 16, 1. Thessalonicher 2, 19, 1. Johannes 4, 17, Offenbarung 22, 12 und Offenbarung 11, Vers 18. Ist es nicht erstaunlich, dass ein Mann wie René Page der ganz genau weiß, was das Alte Testament lehrt, mit dem gleichen Alten Testament beweisen will, dass wir nach dem Tode sofort weiterleben. Dabei stützt sich René Page vor allem auf eine einzige Geschichte, nämlich das Erlebnis des von Gott abgefallenen Königs Saul bei der Hexe zu Endor. Auf manchen Seiten in seinem Buch Das Jenseits schreibt René Page nun über den Besuch Sauls bei der Spiritistin zu Endor, die ihr Brot verdiente, indem sie täglich Verbindung mit Verstorbenen herstellte. Ich lese aus diesem gleichen Buch einige Zitate vor. Das steht zum Beispiel auf Seite 46. Dennoch ist es nach anderen Bibelstellen augenscheinlich, dass die Toten im Reiche der Toten weiterleben. Samuel, den wir schon erwähnten, kommt herauf und spricht mit Saul. Dann sagt er auf Seite 49 unten und 50 oben, aber wir wollen die anderen Bibeltexte nicht vergessen, wonach die Seele in der anderen Welt weit davon entfernt ist zu schlafen. Samuel ist bei vollem Bewusstsein, als er zurückkehrt und mit Saul redet. Dann auf Seite 56 oben. Zuerst einmal wäre zu fragen, ob es auch wirklich Samuel war, der aus dem Grabe zurückgekehrt und mit Saul redet. Das glauben wir allerdings aufgrund der unmissverständlichen Worte des Textes. Der König sagte, bringe mir Samuel herauf. Und dann heißt es hier, wir müssen hierbei auf alle Fälle anerkennen, dass dies in der ganzen Bibel das einzige Beispiel ist, dass ein Toter derart zurückkehrt und mit einem Lebenden spricht. Es scheint uns, dass Gott dieses einmalige Wunder zugelassen hat, um durch eine Ausnahme die Regel zu bestätigen und uns zu zeigen, welch tragische Folgen solch ein Versuch hat. Zu diesem Abschnitt möchte ich etwas sagen. Saul ging zu der Hexe zu Endor, weil er wusste, dass diese Frau allen, die es wünschten, die Toten rief. Sie hat das jeden Tag gemacht. Stimmt das, was René Page hier sagt? Dass Gott ein einmaliges Wunder zugelassen habe, um dadurch mit dieser Ausnahme die Regel zu bestätigen? Wir kommen dann noch etwas später darauf. Und jetzt lese ich zwei Seiten weiter auf Seite 58. Da heißt es, wenn man also glaubt, diesen oder jenen Verstorbenen reden zu hören, so ist es ein böser Geist, welcher antwortet. Darum wird eine solche Verbindung ein Gräuel, eine Verunreinigung, eine Befleckung genannt. Wir wollen auch dies nicht vergessen, wenn Gott einst diejenigen aus seinem Volk ausmerzte, die sich an die Toten und Geister wandten, was wird er heute tun? Obschon René Page ganz genau weiß, dass der Teufel hinter diesem Treiben steht, ist die Begebenheit Sauls bei der Spiritistin zu Endor für ihn der wichtigste Beweis im Alten Testament, dass die Toten sofort weiterleben. Ich möchte nun diese Texte 1. Samuel 28 mit euch kurz durchnehmen und es euch erklären. Da heißt es in Vers 6, der Herr antwortete ihm nicht, noch durch Propheten. Und jetzt die Frage, war es Samuel, wenn Gott nicht mehr durch Propheten antwortete? Vers 7, Saul sagt den Knechten, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann. Siehe, in Endor geben die Knechte zur Antwort, ist ein Weib, das kann Tote beschwören. Andere Übersetzungen sagen, ein Weib mit einem Wahrsagergeist. Und jetzt kommt Saul zu dieser Hexe. Vers 8, und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst, und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Saul bat die Frau, ihm zu wahrsagen, weil sie Geister beschwören könne. Dann gibt er ihr einen Befehl. Saul sagt jetzt zur Hexe, bringe mir herauf, wen ich dir nenne. Wir fragen uns nun, kann eine solche Frau einfach irgendeinen Toten heraufbringen? Saul gibt diesen Befehl ganz selbstverständlich, denn das Heraufbringen von Toten war für die Hexe Broterwerb ihr Beruf. Sie machte das jeden Tag, wenn es gewünscht wurde. Das wusste Saul und das wussten auch die Knechte Sauls. Und mit der gleichen Selbstverständlichkeit fragt die Frau, Vers 11, da sprach das Weib, wen soll ich dir heraufholen? Er sprach, hol mir Samuel herauf. Also nun hatte Gott befohlen, alle Wahrsagerinnen auszurotten. Und nun soll eine solche Wahrsagerin auf Wunsch Sauls den frommen Samuel heraufbringen können. Und sagen nicht gerade die, welche mit 1. Samuel 28 beweisen wollen, dass die Toten nicht tot seien, die Frommen gingen beim Tode sofort ins Paradies. Dazu ein Beispiel von René Page nochmals. Er schreibt in seinem Buch Das Jenseits, für die gläubigen Verstorbenen brauchen wir nichts zu bitten, denn sie sind schon in der Seligkeit beim Herrn. Sie sind bei Christus. Es ist für uns ein großer Trost zu wissen, dass unsere gläubigen Verstorbenen schon in der Herrlichkeit sind. Seite 68 und Seite 73. Der gleiche René Page schreibt im gleichen Buch, dass die Hexe den Samuel aus der Erde heraufgeholt habe. Überlegt euch das mal, was das für ein Widerspruch ist. Aber nun zurück zu 1. Samuel 28. Nun ist alles bereit, die spiritistische Sitzung kann beginnen, wie sie heutzutage in aller Welt millionenfach abgehalten wird. Die Verbindung mit Satan ist also hergestellt, so dass er seine lügenhaften Wunder, seine Täuschungen darbieten kann. Vers 13. Das Weib sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Andere Übersetzungen sagen, ich sehe einen Gott heraufsteigen aus der Erde. Es stellt sich nun uns die Frage, was für ein Geist da heraufkam. War es ein göttlicher Geist oder ein Geist der Teufel, die Zeichen und Wunder tun? War es der Gott des Himmels oder war es der Gott dieser Welt? Die Antwort ist ganz klar. Es ist der Teufel, der Gott dieser Welt, welcher hier in dieser Begebenheit sein Spiel treibt. Nun schildert die Hexe zu Endor, was sie sieht, und dies gibt Saul die Überzeugung, dass es der Prophet Gottes sei. Vers 14. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Also, nun nimmt Satan eine Gestalt an, die jener des Propheten Samuel entspricht, als er noch lebte. Und nun treibt Satan sein grausames Spiel mit einem Menschen, der von Gott gewichen ist. Satan weiß, dass Israel vor einer militärischen Niederlage steht und dass für Saul das Maß voll ist. Und darum sagt Satan über diese Spiritistin im Vers 19, morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. So treibt Satan Saul in die letzte Verzweiflung, in den Selbstmord. Muss es uns nicht nachdenklich stimmen, wenn Christen die spiritistische Sitzung bei der Wahrsagerin zu Endor als wichtigsten Beweis des Alten Testamentes heranziehen, um die unbiblische Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit der Seele glaubhaft zu machen? Praktisch alle Theologen, die an eine unsterbliche Seele glauben, brauchen die spiritistische Sitzung zu Endor als wichtigste Stelle im Alten Testament, um zu beweisen, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Ein Beispiel möchte ich hier noch anführen. Vor einigen Jahren sandte ich Herr Steiner von der Arche in Ebnat Kappel ein Buch. Er dankte herzlich dafür und sandte mir als Gegengeschenk die Broschüre von Lockyer. Und zwar, die Broschüre trägt den Titel »Was geschieht nach dem Tode?« Und hinten heißt es, Dr. Lockyer wurde 1886 in London geboren und verfasste mehr als 50 Bücher über biblische Themen. Herr Steiner schrieb dann in seinem Brief, dieses Buch sei in das Programm, in ihr Programm in der Arche aufgenommen worden. Es sei ein Buch, das sie als sehr gut befunden haben, weil es sich ganz fest am Schriftwort orientiere. Und jetzt lese ich daraus auf Seite 34. Wenn wir nur das Alte Testament kennen, so mag uns das Verständnis der Unsterblichkeit unbestimmt und unvollständig erscheinen. Dann lese ich auf Seite 35 und 36. Die Offenbarungen waren für Israel noch verhüllt. In ihrem Gesichtskreis befand sich nur das Grab. Der Israelit besaß eine etwas düstere Vorstellung vom Tode. Er glaubte, dass der Tod ihn aus der Gemeinschaft mit den Lebenden löste, und in gleicher Weise, so nahm er auch an, aus der Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch ging in seiner Vorstellung nach dem Tode ins Grab, also in eine Unterwelt, schreibt er hier, ins Grab, in der jede Freude, jede Hoffnung ein Ende nahm. Trotzdem hat Lockyer im Alten Testament einen kräftigen Beweis gefunden, dass das nicht so ist, wie es die Israeliten glaubten, sondern dass die Toten weiterleben. Und zwar auf Seite 40. Nachdem der Prophet Samuel bereits einige Zeit tot war und jetzt für einen kurzen Augenblick wieder erschien, wurde er von Saul und auch von der Wahrsagerin erkannt. Die Bibel liefert uns hier den Beweis, dass Samuel noch immer lebte, obwohl er gestorben war. Und jetzt hört gut, was der gleiche Mann auf Seite 107 in seinem gleichen Büchlein schreibt. Zwar beruhen die sogenannten Botschaften von Toten oft auf geschickten Kniffen oder Betrügereien von Medien. Sie können aber auch das Werk böser Geister sein, die die Fähigkeit besitzen, in der Gestalt unserer Toten zu erscheinen. Tote können nicht zurückkehren, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Also Lockyer weiß ganz genau, dass Tote nicht zurückkommen können, und trotzdem schreibt er, dass die Begegnung Sauls bei der Spiritistin zu Endor ein Beweis sei, dass die Toten weiterleben. Er weiß, dass es der Teufel ist, der Gestalt der Toten annimmt, aber bei der Hexe zu Endor, dort soll es Gott gewirkt haben. Ist das nicht tragisch? Wir haben eine Frage. War es bei der Hexe zu Endor Betrügerei oder Spiritismus? Ich glaube ganz eindeutig Spiritismus. Nehmen wir noch ein drittes Buch zur Hand. Und zwar eines von einem Spiritisten. Von Dr. Moody, der heute in Amerika lebt. Er schreibt in seinem Buch Leben nach dem Tode auf Seite 117 und 118 folgendes. Im abendländischen Kulturkreis ist die Bibel das meistgelesene und am häufigsten zitierte Buch, in dem es um den geistigen Aspekt des Menschen geht und um das Leben nach dem Tod. Im Ganzen sagt die Bibel allerdings recht wenig über das, was nach dem Tode geschieht, oder darüber, wie die Welt jenseits des Todes genau beschaffen ist. Dies gilt in besonderem Maße für das Alte Testament. Nach gelehrter Auffassung gibt es im gesamten Alten Testament nur zwei Stellen, an denen eindeutig vom Leben nach dem Tode die Rede ist. Jesaja 26, 19. Aber deine Toten werden leben, meine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, dir liegt unter der Erde. Denn das Land der Toten wirst du stürzen. Daniel 12, Vers 2. Und viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Jetzt sagt er also, dass es im Alten Testament nur zwei Stellen gäbe, in denen vom Leben nach dem Tode die Rede sei. Und die beiden Stellen, die er zitiert, sagen beide, dass die Toten an einem bestimmten Tag auferstehen werden. Also die beiden Stellen sprechen nicht von einem sofortigen Weiterleben nach dem Tode, sondern von der Auferstehung, am jüngsten Tage. Natürlich stimmt das nicht, dass nur diese zwei Stellen im Alten Testament über diese Frage sprechen. Wenn Moody schon Daniel 12, Vers 2 zitiert hat, dann hätte er gerade so gut auch im gleichen Kapitel noch den Vers 13 anführen können. Da heißt es nämlich auch, du aber Daniel, gehe hin, bis das Ende komme und ruhe, dass du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Moody will ja mit all den Erlebnissen von Menschen, die nicht tot waren, also mit den Scheintoten, erklären, wie es ist, wenn man tot ist. Interessant ist, dass Drogensüchtige ähnliche Erlebnisse haben wie Menschen, die ganz nahe am Tode sind. Diese Erlebnisse werden nun von den Spiritisten gebraucht, um das zu beweisen, was die Bibel nicht sagt, oder besser gesagt, das Gegenteil von dem zu beweisen, was die Bibel sagt. Die Spiritistin Frau Dr. Kübler-Ross hat das Vorwort des Buches von Moody geschrieben. Vielleicht darf ich noch etwas sagen. Das ist also nicht der bekannte Evangelist Moody, sondern das ist ein Dr. Moody, der jetzt in Amerika lebt. Nun also hat Frau Dr. Kübler-Ross das Vorwort geschrieben und da sagt sie, das Buch sei gegeben, ich zitiere, dort Hilfe zu finden für diejenigen, denen der Glaube nicht genügt und die nach Wissen verlangen. Von all den Büchern, die ich über das Thema Tod besitze, berufen sich fast alle für ihre Thesen nicht nur auf einige Bibelstellen, sondern ganz stark auch auf den Spiritismus, auf Bräuche der heidnischen Völker, auf Sterbeerlebnisse Nichtgestorbener, auf Mariaerscheinungen, auf Berichte wie Saul bei der Hexe zu Endor und so weiter. Zum Beispiel Lockyer, den wir schon vorher zitiert haben, sagt, dass die menschliche Logik eines der stärksten Argumente für die Unsterblichkeit des Menschen sei. Und dann zitiert er über viele Seiten all die heidnischen Völker als Beweis, dass es eine unsterbliche Seele gibt. Ich lese nun einige Abschnitte aus seinem Büchlein vor. Da heißt es auf Seite 18, im Zusammenhang mit dem Zeugnis der Völker vom Weiterleben des Menschen nach dem Tode haben wir zahlreiche Hinweise auf die Unsterblichkeit. Andere Völker bauten Grabhäuser in Form von Kammern, weil sie glaubten, dass die Toten noch lebten und ihre Gräber besuchten. Auch heidnische Beschwörungsriten, die an Grabstätten durchgeführt wurden, spiegeln diesen Glauben an ein anderes Leben und eine andere Welt wider. Marie Slessor machte in Westafrika die Beobachtung, dass anlässlich des Todes eines Häuptlings auch dessen Frau und Sklaven umgebracht und mit ihm begraben wurden. Man war der Überzeugung, dass der Stammeshäuptling nach dem Tode weiterlebe, somit seine Frauen und Sklaven auch dort benötigte, wohin er gegangen war. Indianer, da wird von einer Indianermutter berichtet, die jeden Morgen das Grab ihres verstorbenen Kindes aufsucht und eine Tasse Milch hinstellt. Das älteste literarische Werk der Welt ist das ägyptische Totenbuch. Es ist eine außergewöhnliche Sammlung von Gebeten und Formeln, die dem Verstorbenen im Jenseits Schutz und Geleit geben sollen. Von den Ägyptern, die vom Fortbestand des Lebens überzeugt waren, sagt man, sie seien das erste Volk gewesen, das die Unsterblichkeit der Seele lehrte. Haben wir gut gehört? Also von den Ägyptern sagt man, sie seien das erste Volk gewesen, das die Unsterblichkeit der Seele lehrte. Die Ägypter lehrten auch die Seelenwanderung. Die Seele des Verstorbenen führe zunächst in ein Tier, nach dessen Ableben in ein anderes und so fort, bis sie alle Formen der Tierwelt durchlaufen hätten. Auch die Babylonier waren auf ihre Art religiös. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Weiterleben nach dem Tode. Die Babylonier gaben ihren Toten beim Begräbnis Krüge mit ins Grab, die sie mit Nahrung, zum Beispiel Datteln und so weiter, füllten. Und dann heißt es weiter hier, wird über die Ureinwohner Zentralafrikas berichtet, über eine Sekte in Indien, über die Japaner, über die japanischen Buddhisten, über die modernen Perser, auch wird von den Mohammedanern berichtet, der Koran wird zitiert. Und dann, ungeachtet der mannigfachen Unterschiede, in den Einzelheiten war dieser Gedanke, angefangen bei den primitiven Naturvölkern bis hin zu den kultivierten Griechen und Römern, allgemein in der Heidenwelt vertreten. Und jetzt heißt es hier, Gott hat sie den Menschen nicht ins Herz gegeben, um sie zu narren. Also Gott hat den Menschen all diesen Totenkult nicht ins Herz gegeben, um sie zu narren. Es ist unsere Überzeugung, dass der Glaube an ein zukünftiges Leben auf eine Offenbarung zurückzuführen ist, die Adam und Eva von ihrem Schöpfer erhalten haben. Diese Offenbarung wurde durch die Jahrhunderte hindurch weitergegeben. Sie wurde zwar von einigen Völkern verfälscht und verdorben, aber bei anderen blieb sie trotz der Überlieferung verhältnismäßig rein erhalten. Und dann etwas später wird berichtet, dass Israel, das Volk Israel, über diese Fragen des Todes kein Licht gehabt hätten. Also die Heiden, welche wegen ihrer Gräuel und Totenkulte von Gott ausgerottet wurden, sollen so von Gott gelehrt worden sein. Nur Israel, das auserwählte Volk Gottes, war in Unwissenheit über das, was nach dem Tode geschieht. Und so ein Buch wird von Herrn Steiner in der Arche als sehr gut und biblisch fundiert verbreitet. Bevor wir diese Broschüre beiseite legen, noch ein Beispiel aus Seite 65 und 68. Da heißt es auf Seite 65, Jesus Christus hat uns Grund gegeben, den Tod als Freund willkommen zu heißen. Hört gut. Jesus Christus hat uns Grund gegeben, den Tod als Freund willkommen zu heißen. Seite 68, drei Seiten später. Die ersten Christen sprachen vom Tod als von einem Ereignis, mit dem man rechnen müsse. Für sie war er ein Feind, der letzte Feind, der zu vernichten war. Für die neutestamentlichen Christen lag also der Himmel nicht so sehr in der Gegenwart, als vielmehr in der Zukunft. Habt ihr den Widerspruch gehört? Und so geht es eigentlich in all diesen Büchern, die beweisen wollen, dass wir nach dem Tode weiterleben. Ein Widerspruch nach dem anderen. Ein ganz erschütterndes Beispiel ist der kürzlich verstorbene Dr. Gerhard Bergmann. In seinem Buch mit dem Titel »Und es gibt doch ein Jenseits« nimmt er die Parapsychologie, den Okkultismus, die Wahrsagerei, die Hypnose und ganz besonders den Spiritismus als Beweis, dass der Mensch nach dem Tode sofort weiterlebt. So, wie es der andere gemacht hat mit den heidnischen Religionen. Ich erschrak, als ich das Buch las und sah, wie tief dieser Mann dem Spiritismus verfallen war. Bergmann wertet es als positiv, dass es heute so viele Millionen Spiritisten in der Welt gibt. Er beglückwünscht Leute, die zum Glauben an den Spiritismus kamen. Tote zu rufen ist nach Dr. Bergmann verboten. Aber wenn die Toten selber kommen, dann ist es für Bergmann eine gute, erlaubte Sache. Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass dieser Mann so viele Bücher geschrieben hat, so viele Evangelisationen durchführte, und man kann sich nur fragen, bei wie vielen Menschen er wohl den Weg zum Spiritismus geöffnet hat. Ein ähnlich tragischer Fall ist Dr. Kurt Koch, ein Mann, der wie wenige andere so viel vor Spiritismus gewarnt hat, beweist mit vielen spiritistischen Erlebnissen, dass das Leben beim Tode sofort weitergeht. Dazu nur ein Beispiel. In seinem Büchlein »Im Paradies«, herausgegeben im Brunnenverlag in Basel, zitiert er auf Seite 8, 9, 11 und 12 positive Beispiele aus einem spiritistischen Buche. Auf Seite 14 sagt er dann, »Wir können aus den spiritistischen Quellen aber nicht schöpfen«. Die Bibel verwirft den Spiritismus in jeder Form. Und dann sagt er auf Seite 17, spiritistisch bewerkstelligte Kontakte mit der jenseitigen Welt bringen uns in Verbindung mit dämonischen Mächten. Informationen aus dieser Quelle sind irreführend und belastet. Und nun kann man es kaum glauben, dass im gleichen Büchlein ein Lob gesungen wird über Bücher von Spiritisten. Also zuerst bringt er ein paar Zitate von einem Spiritisten, dann warnt er vor dem Spiritismus, dass man nicht in diesem Sumpf rühren darf und sich da informieren darf, und dann geht's weiter, ein ganzes Büchlein voll von Zitaten von Spiritisten, um zu beweisen mit diesen Zitaten, dass das Leben nach dem Tode sofort weitergeht. Und am Schluss dieser gleichen Broschüre sagt er dann, dass 95% der Erlebnisse jener Spiritisten, die er im ganzen Büchlein zitiert hat, zwielichtig sei und warnt wiederum kräftig vor dem Spiritismus. Glaubt denn Dr. Koch wirklich, dass er nun gerade die 5% guten Beispiele herausgelesen hat? Gehen wir nun zum Neuen Testament über. Fassen wir zuerst ganz grob zusammen, was Jesus und die Apostel über den Tod gelehrt haben. Dabei wollen wir die Bibel sprechen lassen. Als erstes schlagen wir auf Johannes 5 und lesen da Vers 28 und 29. Verwundert euch des nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wir erinnern uns dabei an Daniel 12, wo es heißt, viele so unter der Erde schlafen liegen, werden aufstehen, etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Also die Stunde der Gläubigen und Ungläubigen, dass sie die Stimme Jesu hören werden, kommt erst, und zwar bei der Auferstehung. Dann hören sie die Stimme Jesu wieder, das heißt jetzt noch nicht. Johannes 6, Vers 39, 40, 44 und 54. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Auferwecken hat mit Wecken zu tun. Und wovon wird Jesus uns am jüngsten Tage wecken? Ganz klar vom Todesschlaf. Dann gehen wir zu Johannes Kapitel 11. Da haben wir die Geschichte vom Tod des Freundes Jesu von Lazarus. Vers 11 sagt Jesus, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen seine Jünger zu ihm, Herr, schläft er, so wird's besser mit ihm. Jesus aber sagte von seinem Tode, sie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte er ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Also Jesus sagt ganz klar, der Tod ist ein Schlaf. Vers 22, aber ich weiß auch, sagt Maria, weiß auch noch, dass was du bittest von Gott, das wird er dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder soll auferstehen. Und jetzt die Hoffnung der Martha. Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Das war die Hoffnung der Martha und die Lehre Jesu. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und jetzt hört gut. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Wann wird uns Jesus zu sich nehmen? Wenn er wiederkommt. Dann also jetzt sind wir noch nicht bei ihm. Schlagen wir Matthäus 24 auf, Vers 30 und 31. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. Also bei seiner Wiederkunft sammeln die Engel die Gläubigen. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Und jetzt hört gut. Denn die Posaune wird schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden miteinander verwandelt werden. Der Apostel Paulus spricht also hier in 1. Korinther 15 vom gleichen Ereignis wie Jesus in Matthäus 24. Dann haben wir den Text in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen, also mit den Auferstandenen, hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann noch ganz wichtig, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Das ist der Trost für die Gläubigen angesichts des Todes. Schlagen wir eine Stelle auf in Matthäus 13. Matthäus 13 hat Jesus einige Gleichnisse erzählt. Vers 30, lasset beides miteinander wachsen bis zu der Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut, bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Vers 39, die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Des Menschensohn wird seine Engel senden, sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Und dann noch Vers 48 Mitte, die Guten in ein Gefäß sammeln, aber die Faulen werfen sie weg. Also wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Nun, das wird alles geschehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Mit der Posaune Gottes in großer Macht und Herrlichkeit, so wie es an vielen Stellen verheißen ist. Jetzt lesen wir eine Stelle aus dem Timotheusbrief. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 17 und 18. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs, unter welchen ist Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit irregegangen sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und haben etlicher Glauben verkehrt. Die Irrlehrer sagen also, dass die Auferstehung schon stattgefunden hätte, dass die Gläubigen schon bei Jesus seien. Für den Apostel Paulus war das eine ganz große Not. Und diese Lehre, dass die Toten schon leben, hat schon zur Zeit Jesu in der Gemeinde begonnen, diese furchtbare Irrlehre, die wie ein Krebsgeschwür um sich gegriffen hat. Der Apostel Paulus sagt im gleichen Timotheusbrief, 2. Timotheus 4, wie er vom Tode denkt, was seine Hoffnung ist. Vers 7 und 8. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage der gerechte Richter geben wird. Und nicht mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Am Ende seines Lebens bezeugt er seine Hoffnung, dass er an jenem Tage mit allen Gläubigen die Krone des Lebens erhalten wird. Gehen wir noch in 1. Korinther 15 zu einem Vers, den ich auch als ganz wichtig anschaue. 1. Korinther 15, Vers 32 in der Mitte. So die Toten nicht auferstehen, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So kann nur einer reden, der weiß, dass die Auferstehungshoffnung die einzige Hoffnung für gläubige Menschen ist. Wenn die Auferstehung bei der Wiederkunft Christi stattfindet, wenn es die nicht gäbe, dann wäre alles sinnlos. So spricht nur einer, der ganz sicher weiß, dass die Auferstehung wirklich die einzige Hoffnung ist. Es gibt noch viele Stellen, die das ganz eindeutig bezeugen. Nun weiß ich, dass in einigen von euch eine ganze Fülle von Fragen auftauchen. Auf einige dieser Fragen wollen wir nun noch eingehen. Eine Frage ist die: Wie war es denn mit dem Schächer am Kreuz? Schlagen wir miteinander Lukas 23 auf und schauen wir uns die Verse 42 und 43 etwas näher an. Zuerst lese ich den Vers 42 in der Zürcher Bibel. Jesus, gedenke meiner, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst. Also das heißt, wenn du wiederkommst, wenn du mit deinem Reich kommst. Luther übersetzt: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ist das Gleiche? Etwas ganz grundlegend anderes. Wenn du in deinem Reich kommst oder in dein Reich kommst. Dann die Elberfelder Bibel. Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reiche kommst. Und dann eine katholische Übersetzung, Karrer. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Die Zürcher Bibel und Elberfelder Bibel sind im Einklang mit der neutestamentlichen Lehre über das Reich Gottes. Jesus lehrte die Jünger zu beten, dein Reich komme. Das Reich Gottes war und ist auch heute noch etwas Zukünftiges. Keine 48 Stunden vor seinem Gespräch mit dem Schächer sagte Jesus zu den Jüngern, wann er die Gläubigen in sein Reich nehmen werde. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und nun wollen wir den Vers 43 auch in vier verschiedenen Übersetzungen hören. Zuerst Übersetzung Pastor Reinhard: Wahrlich, ich sage dir heute, mit mir wirst du im Paradiese sein. Dann eine katholische Hampstenzel Kürzinger: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dann die konkordante Wiedergabe: Wahrlich, ich sage dir heute, mit mir wirst du sein im Paradiese. Und dann die gute Nachricht: Ich verspreche dir, du wirst noch heute mit mir im Paradiese sein. Wir haben vielleicht bemerkt, dass Hampstenzel, also die katholische und die gute Nachricht, beide das Wort noch brauchen. Wahrlich, ich sage dir, heute noch. Und gute Nachricht: Ich verspreche dir, du wirst noch heute mit mir im Paradiese sein. Das Wort noch steht nicht im Grundtext. Das wurde nur hineingetan, um diesen Gedanken noch zu verschärfen. Wir sehen, beim Übersetzen dieses Textes spielt ein Satzzeichen die entscheidende Rolle. Satzzeichen gibt es im griechischen Grundtext keine. Sie wurden erst viel später eingeführt. Nun, wo ist das der Doppelpunkt oder das Komma am richtigen Platz? Bei den Übersetzungen Hampstenzel, Kürzinger und Gute Nachricht oder Reinhard und konkordante Wiedergabe? Hat Jesus dem Schächer versprochen, mit ihm noch an jenem Freitag im Paradiese zu sein, oder hat er ihm versprochen, ihn dann einmal zu sich zu nehmen, wenn er wiederkomme und alle Erlösten zu sich nimmt? Die gleichen Leute, welche glauben, der Schächer sei an jenem Freitag mit Jesu ins Paradies gegangen, sagen im Handumdrehen, Jesus sei nach seinem Tode in die Hölle gefahren und habe dort bis zu seiner Auferstehung gepredigt. Der gestorbene Jesus hat bis zu seiner Auferstehung weder in der Hölle gepredigt, noch befand er sich im Paradies. Jesus sagt schon vor seinem Sterben, wo er im Tode sein wird, nämlich im Grabe, Matthäus 12, Vers 40. Und als er auferstanden war, bestätigt er, dass er während des Todes nicht beim Vater gewesen war, Johannes 20, 17. Stünde das Satzzeichen in der guten Nachricht zum Beispiel richtig, dann wären die Worte Jesu an den Schächer in krassem Widerspruch zur biblischen Lehre über das Reich Gottes, das Paradies, den Zustand des Menschen im Tode, zur Auferstehungshoffnung und zu den klaren Aussagen Jesu über seinen Tod. Lukas 23, Vers 43 mit dem Satzzeichen, wie in der guten Nachricht, wird von vielen als eine der wichtigsten Stützen der griechischen Lehre von einer unsterblichen Seele betrachtet. Wer aber die Zusammenhänge beachtet, weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als das Satzzeichen im Vers 43 nach dem Heute zu setzen. Also, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Nun aber, wie ist es mit dem Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus? Dieses Gleichnis Satz für Satz zu erklären, würde jetzt zu viel Zeit erfordern. Doch will ich nur ganz kurz einige Hinweise geben. Zuerst einmal wollen wir festhalten, es ist ein Gleichnis. Wen meint Jesus mit dem reichen Manne? Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass Jesus die geldgierigen Pharisäer angesprochen hat. Der arme Lazarus war stellvertretend für jene vielen armen Menschen, die es in der Welt gibt. Interessant wäre zu beachten, was die Lehre ist, die Jesus mit dem Gleichnis geben will. Aber dafür fehlt uns auch die Zeit. Der reiche Mann stirbt und wird in Ehren begraben. Der arme Mann stirbt. Von ihm hört man nichts, von einem pompösen Begräbnis. Vielleicht fressen ihn die Hunde oder wird er irgendwo verbrannt oder vergraben. Über den Zustand des Reichen und des Armen, währenddem sie tot sind, sagt Jesus im Gleichnis kein Wort. Jesus fährt mit dem Gleichnis dort weiter, wo beide, der Arme und der Reiche, wieder einen Körper haben. Ich erinnere an Zunge, Augen, Finger, Wasser, Sitzen und so weiter. Der Reiche ist in der Qual, also ist er auferstanden zum Gericht. Der Arme ist in Abrahams Schoß, ein Bild, das für das Glück der Erlösten gegeben wird, wenn sie auferstanden sind. Es gibt keinen einzigen Text in der Bibel, der sagt, dass das Gericht oder die Belohnung sofort beim Tode kommt. Beim Tode ist die Gnadenzeit für den Menschen abgelaufen, aber Lohn und Strafe ist immer etwas Zukünftiges, das nicht vor der Wiederkunft Christi stattfindet. Verlassen wir dieses Gleichnis, denn wir haben noch einige andere Fragen zu betrachten. Wie steht es mit den Texten, die von der Seele und vom Geist sprechen? Wie René Pasch und andere zugeben, kommt der Ausdruck unsterbliche Seele in der Bibel nicht vor. Und da haben sie recht. Das Gleiche gilt auch für den Ausdruck unsterblicher Geist. Auch dem Wort Unsterblichkeit begegnen wir in der ganzen Bibel nur drei Male. Und das ist sehr interessant, diese drei Male. Erstens einmal in 1. Timotheus 6, Vers 16, wo es heißt, dass Gott allein Unsterblichkeit habe. Und das zweite und dritte Mal kommt es in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 58 vor, wo es heißt, dass die Gläubigen Unsterblichkeit bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Also Gott hat alleine und wir bekommen sie erst. Natürlich hat ein Mensch, der an Jesus glaubt, das ewige Leben, aber er bekommt es erst, wenn Jesus wiederkommt. So wie Paulus sagt, dass ihm die Krone des Lebens beigelegt ist, welche er an jenem Tage der Auferstehung erhalten werde. Kommt ein Kind zur Welt, ist es automatisch Erbe seiner Eltern, aber trotzdem gehört ihm Hab und Gut noch nicht, sondern erst, wenn die Eltern sterben. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, ist er sofort Erbe der Verheißungen Gottes. Wann er das Erbe antreten kann, sagt uns die Bibel unmissverständlich. Viel Verwirrung in Bezug auf den Tod kommt daher, dass Worte wie zum Beispiel Seele, Geist, Hölle und so weiter oft nicht richtige Wiedergaben sind. Dazu ein Beispiel. Zuerst das Wort Hölle. Viele Übersetzer des Alten Testamentes übersetzen das Wort Sheol einfach mit Hölle. Unter Hölle stellen sie sich dann einen Ort der Qual vor, wo das höllische Feuer brennt. Ich lese euch jetzt 4 Bibelstellen vor, die ganz klar zeigen, dass das Wort Sheol einfach Grab bedeutet oder Ort, wo die Toten sind. Zuerst 1. Mose 37, Vers 35. Ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung. Die Elberfelder Bibel übersetzt das Wort Sheol nicht, sondern lässt es einfach mit Sheol. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Aber er verweigerte es, sich trösten zu lassen und sprach, denn leidtragend werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Sheol. Glaubte der Gottesmann Jakob, dass sein gottesfürchtiger Sohn Josef nun in der Hölle in den Qualen sei und dass er selber nun sterbe und auch in die Hölle zu seinem Sohn gehe? Die nächste Stelle, 4. Mose 16, Vers 30 bis 33. Wenn aber Jehova ein Neues schafft und dass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und sie lebendig in den Sheol hinabfahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Männer Jehova verachtet haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korah angehörten und die ganze Habe, und sie fuhren sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Sheol hinab. Und die Erde bedeckte sie und wurden mitten aus der Versammlung vertilgt. Da stellt sich die Frage, gehen dann die Gebrauchsgegenstände wie Geschirr und Möbel und Geld und Häuser und auch mit in die Hölle? Psalm 49, Vers 12 und 14. Da heißt es, doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Man legt sie in den Sheol wie Schafe, der Tod weidet sie und ihre Gestalt wird der Sheol verzehren. Also, man legt die Toten in den Sheol. Können lebende Menschen die Toten in die Hölle legen? Hesekiel 32, Vers 27. Und sie liegen nicht bei den Helden der Unbeschnittenen, die gefallen sind, welche in den Sheol hinabfuhren mit ihren Kriegswaffen, und denen man ihre Schwerter unter ihre Häupter legte, und ihre Missetaten sind über ihre Gebeine gekommen, weil sie ein Schrecken der Helden waren im Lande der Lebendigen. Also sie waren ein Schrecken, als sie noch da waren, wo man lebt. Und jetzt legt man sie in den Sheol und legt ihnen die Waffen unter das Haupt. Das zeigt doch auch ganz klar, dass mit Sheol einfach das Grab gemeint ist. Nun aber zu den Wörtern, die mit Seele und Geist übersetzt werden. Im Alten Testament sind es 3 Wörter, die hauptsächlich mit diesen Ausdrücken übersetzt werden. Zuerst Nefesh. Dieses Wort wird mit Seele wiedergegeben, heißt aber zugleich auch Person, Einzelwesen, Leben, Leute und so weiter. Nie wird dabei bei Nefesh an eine unsterbliche Seele gedacht, die vom Leibe ein getrenntes Dasein führt. Dann haben wir das Wort Ruach. Dieses Wort kann mit Geist, Wind, Odem, Charakter usw. so übersetzt werden. Es kommt 380 Mal vor und wird gar nie als etwas, das außerhalb des Körpers bewusst existiert, geschildert. Dann das Wort Neshama. Es kommt im Alten Testament 24 Mal vor und für dieses Wort gilt dasselbe wie für Ruach und Nefesh. Im Neuen Testament haben wir das Wort Psyche. Es bedeutet Person, Seele, Einzelwesen, Leben, Leute und so weiter. Auch in diesem Wort ist nichts enthalten, was auf eine vom Körper getrennte, bewusste Einheit schließen lässt. Auch wird es nie in einem solchen Zusammenhang gebraucht. Dann haben wir im Neuen Testament noch das Wort Pneuma. Es kann übersetzt werden mit Wind, Geist, Odem, Charakter und so weiter. Und hat auch die gleiche Bedeutung wie das Wort Ruach im Hebräischen. Diese fünf Wörter, Nefesh, Psyche, Ruach, Neshama, Pneuma, kommen zusammen in der ganzen Bibel etwa 1700 Mal vor. Aber an keiner einzigen Stelle werden sie als eine vom Körper getrennte, bewusste, unsterbliche Einheit bezeichnet. Lesen wir einmal Matthäus 16 und da die Verse 25 und 26. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Da haben wir zweimal Leben gelesen und zweimal Seele gelesen in der Lutherbibel. Im Grundtext sind aber alle vier Stellen Psyche. Man kann also Leben oder Seele übersetzen, wie man will. So gibt es im Neuen Testament einige Bibelstellen, die Verwirrung gebracht haben und die ganz besonders die Leute gebrauchen, die an eine unsterbliche Seele glauben. Würden sie aber den Sinn des Wortes verstehen und die Zusammenhänge beachten, dann würden sie sehen, dass es im Neuen Testament in der ganzen Bibel keine einzige Stelle gibt, die uns sagt, dass die Toten leben. Tod ist der Sünde Sold, Tod ist Aufhören vom Leben und durch Christus haben wir die Verheißung der Auferstehung erhalten, die Verheißung und das Leben erhalten, das er uns schenkt, wenn er wiederkommt. Über die Frage des Lebens und Sterbens, des Todes und der Auferstehung könnte man dicke Bücher füllen. Mein Vater hat ein solches Buch geschrieben, das vielen ernstdenkenden Christen in dieser Frage die Augen geöffnet hat. Studiert doch das Buch »Kein Tod mehr, wann beginnt das ewige Leben?« ganz gründlich durch. Es wird euch eine große Hilfe sein. Die Bibel ist eine Schutzwehr vor allen satanischen Verführungen. Wir müssen sie mit Fleiß studieren, die Bibel, ihre Wahrheiten aufnehmen und uns ins Bild Jesu verändern lassen. Dies ist der einzige Schutz vor den letzten großen satanischen Verführung, welche jetzt im vollen Gange ist. Der Spiritismus nimmt erschreckende Ausmaße an. Auch die Christen, die ihren Glauben nicht ganz auf die Aussagen der Bibel stützen, sind in höchster Gefahr verführt zu werden. Wir brauchen heute für jede Lehre, die wir annehmen, ein ganz klares »So spricht der Herr« oder »So steht in seinem Wort geschrieben«. Möge Gott in eurem Studium euch alle reich segnen. Das ist mein größter Wunsch für euch heute. Nun lasst uns noch miteinander beten. Herr Jesus, du hast in deiner großen Liebe den Himmel verlassen und bist Mensch geworden. Am Kreuz hast du für uns gelitten. Durch deinen Tod hast du uns die Erlösung gebracht. Wir wissen, dass es für uns keinen anderen Weg zurück zum Vater gibt als den, dass wir dieses Opfer im Glauben annehmen. Nun, Herr Jesus, bist du nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden. Du hast uns verheißen, dass auch wir, wenn wir an dich glauben, bei deiner Wiederkunft aus dem Todesschlaf aufwachen, auferstehen werden. Wie dankbar sind wir doch für deine Zusagen, die du erfüllen wirst. Wir freuen uns auf den herrlichen Tag, wenn du all die Deinen zu dir nimmst. Wir haben heute eine ganz große Bitte. Hilf uns, dass wir noch vielen Menschen diese wunderbare Hoffnung bringen können. Satan hat viele Lügen in die Welt gesetzt. Sogar viele Christen sind wie versessen auf unbiblische Lehren in Bezug auf den Tod. Manche von ihnen, weil sie durch irgendeine satanische Erscheinung verführt wurden. Andere, weil sie an der Tradition festhalten. Und wieder andere, weil sie einfach nicht den Mut und Willen haben, diesen Fragen einmal ganz auf den Grund zu gehen. Herr Jesus, schenke uns viel Liebe und Geduld für diese Menschen. Wir sind so dankbar, dass immer mehr aufrichtige Christen, Prediger und Laien die Wahrheit in diesen Fragen erkennen und auch den Mut haben, dazu zu stehen. Schenk einen Durchbruch, damit noch viele dem Satan entrissen werden. Herr Jesus, lass doch unsere Verbindung zu dir jetzt schon immer enger werden. Wir möchten unser Leben ganz dir weihen, so dass du durch den Heiligen Geist in uns wohnen kannst. So, dass unser Leben zum Sieg für viele Mitmenschen werden kann. Hilf ganz besonders, dass auch in der Frage, die wir heute besprochen haben, ein Durchbruch geschehen darf. Wir bitten dich von Herzen, schenk der Wahrheit, wie sie in deinem Wort offenbart ist, den Sieg. Bald kommst du, Herr Jesus, mit großer Kraft und Herrlichkeit, um deine Kinder zu dir zu nehmen. Und darauf freuen wir uns. Dann mit dir in Ewigkeit in Gemeinschaft leben zu dürfen. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Wir beten dich an und danken dir, dass du unsere schwachen Bitten erhörst. Amen. Diese Ansprache füllt nicht ganz eine C90-Kassette, und so will ich noch einige Gedanken hinzufügen. In der vergangenen Stunde habe ich auch das Buch meines Vaters erwähnt, das den Titel trägt »Kein Tod mehr, wann beginnt das ewige Leben?« Über dieses Buch möchte ich nun noch einiges erzählen. Es soll allen, die es hören, eine Ermutigung sein, das Buch zur Hand zu nehmen und es wirklich auch ganz gründlich zu studieren. Mein Vater hat sich jahrzehntelang mit diesen Fragen auseinandergesetzt, die wir auch heute besprochen haben, und hat dann vor vielen Jahren, vielleicht vor 30 Jahren, eine kleine Schrift über dieses Thema herausgegeben. Rettung aus Tod und Todesfurcht. Dann wurde er Jahre später, weil diese Broschüre ein großer Segen war für viele, gebeten, eine gründlichere Arbeit zu schreiben. Und dann hat er eine kleine Broschüre herausgegeben, vielleicht etwa 70, 80 Seiten. Aber dann kam der Wunsch immer mehr, dass er noch eine gründlichere Arbeit mache, und so ging er dann vor etlichen Jahren mit großem Fleiß an die Arbeit, und daraus entstand dann das Buch »Kein Tod mehr, wann beginnt das ewige Leben?« Als es herauskam, sandten wir an eine ganze Anzahl Theologen, Pfarrer in verschiedenen Gegenden der Schweiz, aber auch an die Universitäten in der Schweiz, die sich mit diesen Fragen befassen, Musterexemplare, und das Echo auf diese Aktion, auf dieses Versenden dieser Bücher war ganz erfreulich. Ich möchte euch jetzt einiges erzählen, was wir mit diesem Buch erlebt haben. Zum Beispiel kam ein Brief von Professor Dr. Martin Stückelberger, Kantonsschulprofessor in St. Gallen. Er ist ja jetzt gerade gestorben. Ich habe es in den kirchlichen Schweizer Evangelischen Pressedienst, in den Mitteilungen gelesen. Der Mann hat vieles geleistet. Er war zum Beispiel 25 Jahre lang Feldpredigerdienstchef. Und dann unter seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur die Kirchen- und Schulgeschichte der Stadt St. Gallen in 4 Bänden erwähnen. Er hat vieles getan und ist weitherum bekannt. Als er das Buch gelesen hatte, schrieb er: Nachdem ich das Buch Kein Tod mehr mit der ihm gebührenden Sorgfalt gründlich von A bis Z gelesen habe, möchte ich darauf zurückkommen. Der Verfasser muss sich während langer Jahre mit seinem Thema befasst und erstaunlich viel Stoff verarbeitet haben, um derart zahlreiche Belegstellen zitieren zu können. Gar nicht zu reden von seiner beneidenswerten Bibelkenntnis. Ich darf das Buch meinen ehemaligen Kollegen von der Theologischen Fakultät warm zur Lektüre empfehlen und habe es auch schon getan. Von einer unserer Schweizer Universitäten schrieb ein Professor für Neutestament: Ich habe es mit Genugtuung gelesen. Es zeugt von einer tiefen und echten Verankerung in unserer Bibel. Ich werde es in unserem theologischen Seminar aufstellen lassen. Ein Pfarrer schrieb: Ich lese es mit Interesse und bewundere die Gewissenhaftigkeit, mit der die aufgeworfenen Fragen behandelt werden. Ein anderer Doktor der Theologie: Es ist eine herzerfreuende und schriftgemäße Darstellung. Dann hat hier ein Pfarrer Lutz von Hombrechtikon einen längeren Brief geschrieben und sagt: An dem Buch Kein Tod mehr habe ich große Freude und möchte dem Autor ganz herzlich danken für seine fleißige, einfach geschriebene, theologisch einwandfreie Studie zu diesem wesentlichen Thema unseres Lebens. Ich habe trotz Konfirmation und aller Arbeit auf die Festtage hin das Buch mit großem Interesse gelesen, mir dazu einfach die Zeit nehmen müssen. Ich bestätige die gefundenen Resultate als der biblischen Wahrheit, dem Zeugnis der Heiligen Schrift entsprechend. Diese Studie über das Thema Tod, so klar dargestellt zu sehen, hat mir gezeigt, welch grober Unfug mit dem Okkultismus auf diesem Gebiet getrieben wird und in was für Abgründe der heutige Mensch stürzen kann. Ich werde Ihr Buch theologisch interessierten Laien weitergeben. Dann ein anderer Professor, auch wieder von einer Schweizer Universität ist er: Das Problem des Todes, das in unserem Zeitalter so tragischerweise verdrängt wird, sollte uns immer wieder im Lichte der Bibel vor Augen gestellt werden. Und ich danke Herr Dobler, der dies auf seine Weise so schön und eindrucksvoll getan hat. Ein anderer Professor der Theologie: Das Buch ist sehr lehrreich. Ich werde Gebrauch davon machen. Und so könnte ich weiterfahren mit ganz hervorragenden Urteilen über dieses Buch. Kürzlich kam einer meiner Freunde zu einem Prediger einer Gemeinschaft. Er hat eine große Gemeinde hier in der Schweiz zu betreuen. Und als er ihn sah, nahm er ihn sofort in sein Büro und sagte, er müsse ihm etwas erzählen. Und dann nahm er aus seinem Regal das Buch Kein Tod mehr heraus. Er sagte ihm, dass er das Buch von irgendjemandem erhalten habe, er hätte es ins Gestell gestellt, aber dann hätte er das Buch zu lesen begonnen und nicht nur gelesen, sondern ganz gründlich studiert. Er hätte sein ganzes Leben keine Klarheit über die Frage gehabt, betreffs des Todes, weil er immer wie irgendwie einen Zwiespalt gesehen hat. Auf der einen Seite wurde die sah er, dass in der Bibel die Auferstehungshoffnung als einzige Hoffnung dargestellt war, und doch waren die Texte da, von denen er glaubte, dass sie von einem sofortigen Weiterleben nach dem Tode sprachen. Der Prediger hat meinem Freund erzählt, wie er dankbar sei, dass er nun endlich Bescheid wisse. Ich habe dann diesen Prediger kurz besucht, und er hat mir das, was er meinem Kollegen gesagt hat, bestätigt. Er ist so froh, dass er jetzt endlich Licht über diese Fragen bekommen hat. Ein Bekannter, ein Freund, ein junger Bursche, musste kürzlich in den Wiederholungskurs in den Militärdienst. Er war gerade kurz eingerückt, und schon kam der Feldprediger zu ihm. Er hatte vernommen, der Feldprediger, dass ein Adventist in der Kompanie sei, vom Kompaniekommandanten hat er das gehört, und musste ihn sofort aufsuchen. Er musste diesem Adventisten etwas erzählen. Er sagte ihm: Wissen Sie, vor einiger Zeit erhielt ich per Post von irgendjemandem das Buch »Kein Tod mehr, wann beginnt das ewige Leben?« Ich habe es aufgemacht, gesehen, Advent Verlag. Ich habe mich geärgert, dass eine Sekte auf eine solche Weise Literatur herumsendet, und wenn das Buch nicht ganz schön gebunden gewesen wäre, hätte ich es gerade in den Papierkorb geworfen. Aber ich habe es dann noch ins Büchergestell getan und habe das Buch vergessen. Und jetzt, gerade vor dem Militärdienst, war ich noch an einem Konferenz oder Kurs für protestantische Pfarrer. Und da waren wir viele Pfarrer beieinander, und plötzlich wurde über dieses Buch »Kein Tod mehr, wann beginnt das ewige Leben« gesprochen. Und dann sagte er meinem Freund: »Wenn Sie das gehört hätten, was ich dort gehört habe, wissen Sie, was ich tun werde? Wenn ich heimkomme von meinem Militärdienst, werde ich mich so bald als möglich hinter dieses Buch setzen und dieses Buch ganz gründlich durchstudieren.« Vielleicht noch eine kleine Erfahrung. Ich habe Freunde in einem Bergdorf. In ihrem Dorf wohnte ein protestantischer Pfarrer, und der hat bei jeder Beerdigung gesagt: Nun ist er im Himmel, nun ist die Seele im Himmel, nun ist das Kind ein Engelein, und alle diese Sprüche, die ja nicht der Bibel entstammen. Und dieser Pfarrer hat auch das Buch »Kein Tod mehr« erhalten. Ich selber weiß nicht, ob er es gelesen hat, aber etwa 2 Monate nachdem er dieses Buch erhalten hat, gingen diese Freunde von mir wieder an eine Beerdigung im Dorf. Und sie konnten nicht begreifen, was mit ihrem Pfarrer geschehen war. Der Pfarrer hat eine wunderbare Predigt gehalten über die Auferstehung. Er hat das gemacht, was der Apostel Paulus im Thessalonicher Brief sagt: Tröstet euch mit der Auferstehungshoffnung, mit diesen Worten untereinander. Der Pfarrer hat kein Wort mehr von einer unsterblichen Seele oder von einem Teil des Menschen, der weiterlebt nach dem Tode, gesprochen, sondern eine ganze Predigt über die Auferstehung gesprochen. Dass das unsere Hoffnung ist, dass Jesus wiederkommt, dass wir dann, wenn Jesus wiederkommt, mit ihm vereinigt werden. Diese Leute wussten natürlich nicht, dass er das Buch erhalten hatte. Aber ich bin ganz überzeugt, dass dieser Pfarrer das Buch gelesen hat und dass dieses Buch auch ihm die Augen geöffnet hat. Ich könnte jetzt noch viele, viele solche Beispiele erzählen. Das Buch »Kein Tod mehr, wann beginnt das ewige Leben?« ist ein Schlag gegen den Spiritismus, gegen diese Lehren, die aus dem Griechentum, aus dem Heidentum, von den Ägyptern, von den Babyloniern herkommen. Wie tragisch ist es, dass im 2., 3. Jahrhundert vor allen Dingen diese griechischen Lehren in die Christenheit eingedrungen sind. Und wir müssen heute wieder aus diesem Dilemma heraus, wir müssen wieder zurück zur Bibel, wir müssen wieder laut die biblische Botschaft der Auferstehung, wie sie Jesus gelehrt, wie sie Jesus geglaubt hat, predigen. Wie sie die Apostel gelehrt haben, predigen. Wie es das Volk Israel im Alten Testament gemacht hat. Diese Botschaft müssen wir predigen. Und alles, was von dieser Botschaft abweicht, kommt nicht von Gott, sondern führt die Menschen, dem großen Betrüger, in die Arme. Dem, von dem gesagt wird, dass er ein Lügner ist von Anfang an. Und wo hat er am Anfang gelogen? Er hat gesagt zu Eva, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Gott hatte zuvor gesagt, wenn ihr von der Frucht esset, werdet ihr sterben. Tod ist Aufhören von Leben. Und die einzige Hoffnung ist die Auferstehungshoffnung. Liebe Freunde, geht hinter das Buch kein Tod mehr. Studiert es gründlich durch. Lest alle diese Texte in der Bibel nach. Merkt euch diese Zusammenhänge. Und dann werdet ihr zu Werkzeugen werden, um Menschen vor der Verführung Satans zu bewahren, um anderen Menschen den Weg zur Auferstehung zu zeigen, andere Menschen zu Jesus zu führen. Und sie werden euch im ewigen Leben einmal danken, wenn ihr Anstoß sein durftet, dass sie den Weg zum Glück, zum ewigen Leben fanden. Ich möchte nun zum Schluss auf diesem Band noch einen Gedanken aus dem 1. Korinther 15 vorlesen. Vers 12 bis 19. So aber Christus gepredigt wird, dass er sei von den Toten auferstanden. Wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, die wir wieder Gott gezeugt hätten. Er hätte Christum auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, so in Christus entschlafen sind, verloren. Also unser Glaube ist sinnlos, er ist eitel, wenn es keine Auferstehung gibt. Die, die gestorben sind, sind verloren, wenn es keine Auferstehung gibt. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Und dann fährt er im Vers 29 weiter, 29 bis 33. Was machen sonst, die sich taufen lassen? Für die Toten, so überhaupt die Toten nicht auferstehen. Was lassen sie sich taufen für die Toten? Mit anderen Worten, die Taufe ist sinnlos. Sie ist nur für den Tod, wenn es keine Auferstehung gibt. Bei unserem Ruhm, den ich habe in Christo Jesu, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Habe ich nach menschlicher Meinung zu Ephesus mit wilden Tieren gefochten? Was hilft's mir? So die Toten nicht auferstehen, lasset uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Die christliche Predigt, unsere Hoffnung, die Taufe, unser Kampf, alles ist sinnlos, wenn es keine Auferstehung gibt. Vers 53. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, sintemal ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Lesen wir auch noch gerade Vers 22 und 23. Denn gleich, wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die Christo angehören, wenn er kommen wird.